Vielen Dank für die gesungene Predigt. Könnte ich noch eine von hören? Jetzt soll ich selbst eine halten. Das tue ich gerne. Ich werde sogar zwei halten. Eine für die unter 1,50 und eine für die über 1,50. Zentimeter groß, meine ich. So, unter 1,50. Gibt es da jemand? Dann kommt doch hier nach vorne. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Keine langweilige Predigt, eine spannende Geschichte. Und nachher gibt es eine spannende Predigt, hoffe ich. Keine langweilige. Mal sehen. Das entscheidet ihr dann. Wir haben hier heute einen langen Sabbat. Ich kenne diese Formulierung aus Gemeinden, wo ich Prediger war, langer Sabbat. Das hat ja so ein Geschmäckle. Langer Sabbat, langweilig, langatmig, kommt man gar nicht nach Hause. Ich hoffe, es wird ein kurzweiliger Sabbat. Nach dem Gottesdienst essen wir zusammen, machen ein Päuschen und dann studieren wir wieder gemeinsam aus dem letzten Buch der Bibel die wichtigsten Kapitel in der Mitte. Gestern waren ja auch schon einige von euch da, eure Vertreter, heute seid ihr alle da und ich freue mich auf diesen Tag mit euch. Und ja, ich bringe euch alle Grüße aus Friedensau. Ich war schon lange nicht mehr da, ihr auch, ich weiß, ich sehe euch da selten. Aber den ganzen Sommer war ich nicht da gewesen. Jetzt geht der Unterricht bald wieder los und dann sehe ich wieder meine Studenten. Ich habe Sehnsucht nach ihnen und meine Kollegen. Und ich möchte euch trotzdem von ihnen herzlich grüßen, weil wir im Glauben verbunden sind und uns auch kennen. Und wir euch danken, dass ihr auch Fürbitte übt für nicht nur für diese Schule, für unsere Schulen nah und fern, die einen wichtigen Teil im adventistischen Gemeindeleben und in unserer Mission haben. So, hier ist der Nachwuchs. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Das ist eine ganze Handvoll. Heißt jemand von euch John? Nein. Heißt jemand von euch Alice? Alice? Auch nicht. Von den beiden erzähle ich euch. Ihr dürft auch zuhören. Ihr dürft nachher die andere Predigt auch hören. Also John und Alice leben, ach, ganz weit weg. In Amerika, im wilden Westen, dort, wo die Ochsenkarren durch den Sand sich wühlen, mühlen die Räder, es ist alles staubtrocken und dieser Dreck von Ochsenkarren wollen in den Westen, den wilden Westen, dort eine Heimat finden. John und Alice sind die Kinder, zwei Kinder, die sitzen auf dem staubtrockenen Wagen, überall hat man Staub, in der Suppe ist Staub, beim Essen ist Staub, man kann kaum die Zähne putzen, es gibt kein frisches Wasser, das Wasser ist knapp und es ist heiß. Und man muss aufpassen, wenn man Feuer macht, dass das Feuer nicht außer Kontrolle gerät, denn wenn die Steppe anfängt zu brennen, dann wird es gefährlich, ganz gefährlich. So, plötzlich hören John und Alice, wie der Vater draußen, der auf dem Pferd neben den Ochsenkarren herreitet, Feuer ruft. Da strecken sie natürlich die Nase aus dem Ochsenkarren hinten raus, aus dem Planwagen und gucken, sie sehen aber kein Feuer. Sie sehen nur ganz da hinten eine Wolke. Ja, das ist das Feuer. Und dummerweise bläst der Wind von dort zu ihnen herüber. Und es wird nicht lange dauern, dann ist die Feuerwalze bei ihrem Ochsenkarrentreck angekommen. Dann kriegen sie wirklich heiße Sohlen. Dann wird es lebensgefährlich. Sie wollen ja zum Fluss, der nicht weit weg ist. Was machen sie jetzt? Die Ochsen antreiben, Ochsen noch ein bisschen schneller. Habt ihr schon mal einen Ochsen angetrieben? Da könnt ihr lange versuchen, das klappt nicht so richtig. Das hilft nicht. Was machen wir denn jetzt? Habt ihr eine Lösung, ihr fünf? Könnt ihr uns retten, bevor wir da gerüstet werden? Was kann man jetzt machen? Wie kann man diesem Feuer entgehen? Sie denken richtig tief nach. Man sieht das. Schon eine Idee? Gut, dann fragen wir mal die großen, weisen, erfahrenen. Was würdet ihr machen? Beten. Immer eine gute Idee, das Beten. Bete und arbeite, beten ist gut. Wer hat was gesagt? Hier, hast du das schon mal gemacht?
Nein. Ich war ja noch nicht in der Wüste.
Aber du hast schon solche Geschichten gelesen, als du jung warst oder so. Ja, siehst du, gut aufgepasst. Also Gegenfeuer. Was ist denn ein Gegenfeuer? Kann man Feuer mit Feuer bekämpfen? Komisch, ne? Kann man. Und das geht so. Der Wind bläst von da drüben das Feuer hierher. Jetzt machen wir ein Feuer, und zwar da. Dort, wo wir hinwollen, da machen wir jetzt ein Feuer. Und dann brennt das Gras ab, die Steppe brennt ab, verkohlt, und der Wind, der gleiche Wind, der das Feuer zu uns bringt, schiebt dieses Feuer immer weiter weg von uns bis zum Fluss. Du bist der Fluss, da ist Leben. Ja? So. Und wenn das große Feuer von da hinten bei uns angekommen ist, was macht dann das Feuer? Hier hat es ja schon gebrannt. Das haben wir ja gerade verbrannt. Da hat das Feuer nichts mehr zu brennen. Da macht das Feuer einen Bogen um uns herum und lässt uns in Ruhe. Und genau das passiert. Die Männer machen ein Feuer, der Wind treibt das Feuer hier rüber, die Steppe verbrennt, und jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass das Feuer nicht so schnell kommt. Und wenn das Feuer kommt, dann gehen wir mit den Ochsenkarren auf die verbrannte Erde. Das ist ziemlich warm, man muss seine Schuhe anziehen, ne? Nicht barfuß gehen. Und dann laufen die Ochsen plötzlich ganz schnell. Ne? Jetzt können die Ochsen plötzlich laufen, die wollen sich nämlich auch nicht die Füße verbrennen. Und dann geht es gemeinsam Richtung Fluss. Und ich sage euch, als sie den Fluss erreichen, hinein ins Wasser, Haare waschen, Mund ausspülen, und plötzlich schmeckt das Essen nicht mehr sandig, sondern frisch, weil man jetzt frisch gewaschen, frisch gebadet ist. Tolle Sache, ne? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich werde gleich eine Predigt halten, sage ich den Großen schon mal, über das Gericht. Also nicht über das Mittagessen, das kommt danach, sondern über das Gericht, was in der Bibel mit Feuer beschrieben wird. Das Feuer des Gerichts, da möchte man nicht rein, oder? Wie kann man dem Feuer des Gerichtes Gottes entgehen? Man braucht ein Gegenfeuer. Fällt dir was ein? Indem man sich taufen lässt, da hat jemand schon was mitgekriegt. Also wenn man sich taufen lässt, dann auf den Namen Jesu, weil Jesus für uns, was hat er denn für uns? Er ist für uns gestorben. Die Bibel sagt, er hat für uns die Schuld und die Strafe getragen. Er ist sozusagen das Gegenfeuer. Und wenn wir bei Jesus sind, dann ist da so, wie wenn wir auf der verbrannten Erde sind. Dort kann uns das Feuer nicht mehr schaden. Toll, ne? Also, Jesus, du bist spitze. Und ihr auch. Das war Predigt Nummer 1. Wart ihr sehr aufmerksam? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Gemeinde auch so aufmerksam ist bei Predigt Nummer 2. Da geht es also heute um das Gericht. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ihr könnt euch auch ein Blatt Papier besorgen und einen Stift, und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja mal diese Geschichte malen, die ich euch eben erzählt habe, von John und Alice und den Ochsenkarren und dem Feuer und dem Gegenfeuer. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr das machen, wenn ihr mir das hinterher zeigt. Okay. Ja, liebe Gemeinde, ihr habt eure Bibel dabei, gehe ich von aus. Wir machen ein Offenbarungsseminar zum zweiten Mal schon. Letztes Jahr haben wir begonnen. Und es wundert mich ja nicht, dass Adventgemeinden die Offenbarung immer wieder gerne studieren. Kein Buch der Bibel hat so viel Aufmerksamkeit in der Adventgemeinde bekommen wie das letzte Buch der Bibel. Heute Nachmittag werden wir die wichtigsten, die mittelsten, die zentralen Kapitel des Buches miteinander studieren. Wir werden sie komplett lesen, Kapitel 12, 13 und 14, und werden versuchen, sie zu verstehen. Das Lied, das ihr als Chor eben gesungen habt, hat mir gut gefallen, weil es die Botschaft hatte, ich bin bereit, Gottes Bote zu sein und das, was Gott den Menschen sagen will, ihnen zu sagen. Und ich frage euch heute Morgen, wenn ihr an die Offenbarung des Johannes denkt, nein, genauer an die Offenbarung Jesu Christi, und vor allem an die Zentralkapitel 12 bis 14. Wie würdet ihr die Kernbotschaft dieser Kapitel in einem Satz zum Ausdruck bringen? Welcher Satz aus Offenbarung 12 bis 14 fällt euch denn da als erstes und wichtigstes ein, was die Botschaft Gottes an die ganze Welt zusammenfasst. Ich höre.
Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind wiederhalten die Gebote Gottes und den Glauben.
Hier ist die Geduld der Heiligen. Wir haben über Geduld gesprochen vorhin im Bibelgespräch, über die Geduld des Wartens auf den Herrn. Das ist Offenbarung 14, Vers 12. Ich denke, wir sind schon beim richtigen Kapitel angelangt. Gibt es noch einen anderen Vorschlag? Also ich frage mal zurück, gehst du auf die Straße und sagst den Leuten, hier ist Geduld der Heiligen? Wahrscheinlich nicht. Also es ist ein ganz wichtiger Satz, aber es ist wahrscheinlich nicht der Satz, den man den Menschen sagt. Bitte. Na, da haben wir es doch schon. Vielen Dank. Ich wusste, die Antwort kommt. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Da möchte ich eure Aufmerksamkeit gerne noch einmal hinlenken. Ich weiß, ihr kennt diesen Vers sehr gut und wir werden ihn heute Nachmittag im Zusammenhang der Offenbarung beleuchten, also der Kapitel 12 bis 14. In meiner Predigt möchte ich diesen Vers im Zusammenhang der ganzen Bibel beleuchten, machen also einen ganz großen Bogen und heute Nachmittag fokussieren wir uns dann noch einmal speziell auf den unmittelbaren Zusammenhang. Warum, stell dir die Frage und beantworte sie selbst, warum schauen wir auf Offenbarung 14, Vers 7? Die Antwort steht in Vers 6. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Nun, darum geht es ja, dass Gottes gute Botschaft, Euangelion, Gottes Evangelium, die Welt erreicht. Die ganze Welt soll das Evangelium hören. Und in der Sprache des Johannes ist tatsächlich Vers 7 der Satz, in dem das Evangelium ausgedrückt wird. Ich lese den Satz nochmal und dann habe ich eine Frage an euch. Dann bin ich gespannt. Der Satz lautet, die Botschaft lautet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den Schöpfer an. Ich habe das jetzt verkürzt, aber das ist die Aussage. Fürchtet Gott und ehrt Gott. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den Schöpfer an. Das sind drei Aussagen. Fürchte Gott und ehre Gott. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Betet den Schöpfer an. Das sind drei Aussagen. Und ich frage euch, welche davon ist denn Evangelium? Evangelium heißt gute Nachricht. Welcher dieser drei Sätze enthält gute Nachricht? Nicht schlechte Nachricht, nicht irgendwas, sondern frohe Botschaft, frohmachende Botschaft. Welcher dieser drei Sätze? Hier kommt die Antwort, der mittlere Satz, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Okay, ich lasse das mal so stehen. Betet den Schöpfer an, du sagst, das ist die gute Nachricht.
Anbetung ist neben Jesus Christus die zentrale Botschaft der ganzen Schrift, vom 1. Buch Moses bis zum Offenbarung.
Also Anbetung. Fürchtet Gott. Damit fängt es ja an. Habe ich mir doch was gedacht. Was kommt jetzt? Okay, das ist der kompromissbereite Mensch. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Aber mal ehrlich gesagt, Leute, natürlich sind wir ehrlich hier. Wenn du mir sagst, fürchte Gott. Also das ist keine gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist, das Essen ist fertig. Eine gute Nachricht ist, du hast gewonnen. Eine gute Nachricht ist, Abitur bestanden. Aber räum dein Zimmer auf und tu deine Pflicht und sei ein frommer Mensch. Das ist keine gute Nachricht, das ist eine Aufforderung. Und eine Aufforderung ist was anderes als eine Nachricht, dass es etwas Gutes gibt. Rein sprachlich ist es ein Unterschied, ob ich die Befehlsform verwende, mach das, fürchte Gott, bete Gott an, halte seine Gebote, das ist eine Aufforderung. Gute Nachricht erkennt man sprachlich daran, dass mir etwas mitgeteilt wird, was ich wissen soll, und worüber ich mich freuen soll. Und es gibt in diesem Satz, in diesem dreigliedrigen Satz, nur eine Nachricht, nämlich die Stunde des Gerichts ist gekommen. Das ist die einzige Nachricht. Das andere sind Aufforderungen, die sich um diese Nachricht ranken. Wenn Gott Gericht hält, dann ist es gut, wenn du ihn fürchtest und ehrst. Weil Gott der Schöpfer Gericht hält, ist es gut, wenn du den Schöpfer anbetest. Das rankt sich um diesen Mittelsatz, die Stunde seines Gerichts ist da. Daraus schließe ich, die gute Nachricht besteht in dem Satz, Gericht, Halleluja. Und jetzt wiegst du bedächtig dein weißes Haupt und sagst, das ist mir aber eine komische gute Nachricht. Die Stunde des Gerichts ist da und du nickst heftig und sagst, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Okay, willkommen beim Thema die gute Nachricht vom Gericht. Übrigens, sowas wie meine Lieblingspredigt, tatsächlich so, sage ich nicht nur heute, sage ich immer, wenn ich diese Predigt halte, das ist mein Lieblingsthema, die gute Nachricht vom Gericht und ich wünschte mir so sehr, dass alle Adventisten und alle Christen verstehen würden, warum dieser Satz gute Nachricht ist und nicht schlechte Nachricht. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand von euch schon mal eine Aufforderung bekommen hat, zum Gericht zu kommen. Ich habe. Also Gericht war das nicht, es war nur die Polizeistation. Da hat mich einer angezeigt, der mir vorher beim Autofahren auf der Autobahn, der mich nicht fahren lassen wollte, weil sich zwei Spuren verengten zu einer. Das war noch zu der Zeit, bevor jeder deutsche Autofahrer wusste, dass man einfädelt. Auch wenn man nicht häkeln, stricken und sowas kann, aber einfädeln beim Autofahren, da sollte jeder Autofahrer kennen, ob 17 oder 97. Man fädelt ein, rechts, links, dann kann nichts schief gehen. Und das war noch bevor das Gesetz war und ich habe gedacht, man braucht mal kein Gesetz, das kann jeder normale Mensch denken. Wenn einer links kommt und die Spur aufhört, muss man ihn reinlassen. Und er wollte mich partout nicht reinlassen, hat sich geärgert, ging zur Polizei, hat mich angezeigt. Dann musste ich zur Polizei gehen und mich erklären. Ich kann mich erinnern, es war so ein leicht mulmiges Gefühl. Man weiß ja nicht, was einen da erwartet. Man weiß ja nicht, es war nun kein Richter, es war nur ein Polizeibeamter, man weiß ja nicht, wie die denken und wer sie beeinflusst hat und so weiter. Aber es gibt ja Situationen, wo es tatsächlich ernst wird, wenn man dich einer Straftat beschuldigt, wenn jemand eines Verbrechens angeklagt wird, wenn jemand vor Gott steht und Gott sagt, Sünder, und man weiß schon die Strafe, man kennt schon das Strafmaß, der Sold der Sünde, die Todesstrafe, wir haben zwar was gegen Todesstrafe, aber bei Gott, da gibt es eine Todesstrafe, am Ende wartet der Tod, das wollen wir eigentlich nicht. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen, endlich Gericht, endlich darf ich vor Gott stehen und zittern. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was stimmt hier nicht? Die Antwort ist einfach. Unser Verständnis vom Gericht stimmt nicht. Wir haben vielfach ein falsches Verständnis von dem, was Gericht in der Bibel bedeutet. Was wolltest du sagen, Bruder? Das Zittern stimmt nicht. Das Zittern stimmt nicht. Du zitterst nie?
Nee, aber vor Gottes Gericht brauchen wir nicht zittern.
Vor Gottes Gericht brauchen wir nicht zu zittern. Danke für die Steilvorlage. Ich möchte diesen Satz jetzt erklären für die Gemeinde. Bin gespannt, ob du mir zustimmst. Also, was ich mit euch mache in der nächsten halben Stunde, ich möchte mit euch nachspüren, wie die Bibel über das Gericht Gottes redet. Ich weiß, ihr kennt da schon viele Texte und ich weiß auch, ihr habt schon ein ganz bestimmtes Bild von Gottes Gericht im Kopf. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, dieses Bild ein bisschen zu korrigieren. Mal sehen. Also, ich brauche eure Mitarbeit, ich weiß, die habe ich ja schon. Wo wird in der Bibel zum ersten Mal vom Richten gesprochen? Das dürft ihr sehr weit zurückdenken in eurer Bibel und in der Geschichte. Wo wird zum ersten Mal vom Richten gesprochen? Bitte.
Gerade eben, als Gott zustande spricht, ein Urteil gesprochen.
Ja, da wird ein Urteil gesprochen, richtig. Aber das Wort richten kommt da nicht vor. Du hast recht. Richten und Recht haben was miteinander zu tun. Aber ich suche Stellen, wo das Wort richten vorkommt.
Also ich weiß jetzt die Stelle nicht, und ich weiß nicht, ob das erste Mal ist, aber ich glaube, Jesaja steht auf dem Aufrichten. Er wird sein Volk wieder aufrichten.
Das ist auch eine Form von Richten. Interessant, aber das ist viel zu spät. Wir fangen ziemlich weit vorne an. Bitte, Heidi. Ihr seid sehr kreativ. Ich richte meinen Bund auf. Ja, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das nicht gut ist. Das ist sogar sehr gut. Es ist natürlich ein etwas anderes Richten als das, was wir so im Kopf haben und was hier mit die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Es sei denn, vielleicht kommen wir am Ende der Predigt zu dem Schluss, die Stunde seines Gerichts ist die Stunde seines Aufrichtens. Mal sehen, ich lasse das mal offen. Bitte.
1. Mose, Kapitel 6, die Menschen, sagt Gott, die Menschen wollen sich von mir nicht mehr richten lassen.
Nicht mehr strafen lassen, oder? Steht da richten lassen? Strafen lassen, aber das hat ja viel miteinander zu tun. Ihr seid sehr gut. Also, welches Buch der Bibel im Alten Testament redet schon vom Richten? Oh, hier ist eine Hand, bitte. Richter, genau. Oh, willkommen, schön. Das Buch Richter, ohne dass wir das Buch jetzt lesen, dafür reicht die Predigtzeit nicht aus und ihr wollt ja nachher noch ein gutes Gericht essen. Also, das Buch Richter, Frage an euch, ihr merkt, das ist eine Dialogpredigt. Was macht denn die Richter zu Richtern? Also, Simson, Gideon, Jephtha und so ein paar andere Typen. Die sitzen ja nicht im Gericht, im Gebäude mit einer schwarzen Robe, Barett auf dem Kopf und sagen, richtig, falsch. Das machen die nicht. Was machen die Richter? Du hast schon was gesagt. Neben dir.
Gut, ich habe Gerechtigkeit, das Wort Gerechtigkeit.
Ganz wichtiges Wort, gut, dass du das gesagt hast. Richten hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Der Richter hat die Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber wie macht der Simson das und der Gideon? Nicht mit einem Gesetzesbuch, sondern der Gideon mit dem Schwert. Und der Simson, na, der hat so seine eigenen Tricks. Die haben wir mal jetzt umbenannt. Was wollen denn die Richter? Gerechtigkeit. Für wen? Für Gottes Volk. Lasst uns das schon mal festhalten. Die Richter, interessant, dass das Wort Richter dort steht. Welches Wort würden wir denn heute einsetzen, wenn wir in unserer Sprache reden würden? Das, was die Richter da machen, Simson, Gideon und so. Wir würden das nicht Richter nennen. Wie würden wir sie nennen? Mediatoren. Oh, das ist aber ein viel zu schönes Wort. Simson, du bist ein toller Mediator. Du zündest den Füchsen die Schwänze an und lässt sie auf den Acker. Und Gideon, mit 300 Leuten schlägt er die Amalekite oder wie die da heißen, in die Flucht. Mediation. Darunter stelle ich mir ein bisschen was anderes vor. Trotzdem, es war ein genialer Gedanke. Bitte.
Ja, wenn ich beim Schwert dann drauf losgehe, das ist ja für unser Gerichtsverständnis die Exekutive schon, die ausführende Gewalt schon.
Ja, du denkst jetzt schon in politischen, gesellschaftlichen Kategorien, aber die Leute gehen auf den Acker, nehmen sich 300 Leute und schlagen die Feinde zusammen. Wie nennt man solche Leute? Krieger. Ja, Anwalt passt jetzt nicht ganz. Tatsächlich, Krieger. Bitte? Kämpfer. Revolutionäre. Manche würden sagen Terroristen. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Sagen wir es mal ein bisschen netter. Es sind Befreier. Befreiungskämpfer. Richter sind Befreiungskämpfer. Wollen wir das mal festhalten? Ist etwas ungewöhnlich, ich weiß. Die Stunde des Befreiungskämpfers ist gekommen. Dann müssen wir sehen, ob das passt. Bitte, Livio.
Im Buch Richter, in Kapitel 3, Vers 9, steht zum Beispiel geschrieben, die Israeliten schrien zum Herrn und der Herr ersetzte ihnen einen Retter, der sie errettete, Odniel. Und dann wird von dem Richter Othniel gesprochen. Also die Richter waren Retter, von Gott erweckt, von ihm geschickt, damit sie das Volk erretten.
Danke. Richter 3, Vers 9. Unterstreichen, anmerken. Habt ihr was zum Schreiben dabei? Ich hoffe. Es gibt Gemeinden, die sitzen in der Predigt nur da und hören zu. Soll es geben. Ich kenne auch Gemeinden, da schreibt man fleißig mit, so kenne ich das von meinen Studenten auch, um sich das Wichtige einzuprägen. Manche machen das ja hier ganz fleißig. Außer bei denen, die ein perfektes Gedächtnis haben, die in 3 Jahren noch wissen, was ich heute gesagt habe. Okay, also, vielen Dank. Richter 3, Vers 9. Machen wir es einfach und sehr korrekt. Richter sind Retter. Okay? Einverstanden? Wenn ihr einverstanden seid, kann ich weitergehen. In welchem Buch der Bibel gibt es nach dem Buch Richter, Mose, Josua, Richter, in welchem Buch nach dem Buch Richter gibt es eine Situation eines Retters, eines Befreiers, eines Erlösers?
Boas und Ruth.
Wunderbar, fantastisch, herrlich, das Buch Ruth, Mose, Josua, Richter, Ruth, dieses kleine Büchlein Ruth, so unscheinbar es auch erscheint, eine wunderschöne Geschichte. Boas ist tatsächlich ein Retter. Dafür gibt es im Hebräischen ein bestimmtes Wort. Livio kennt das vielleicht auch. Das ist der Goel. G-O-E-L. Goel. Der Goel, das ist eine Rolle in der altisraelitischen Gesellschaft, die es bei uns nicht gibt. Und sie besteht darin, dass jemand für jemand anders zum Befreier, zum Retter, zum Helfer wird. In der Geschichte Ruth ist das ein Verwandter, ein entfernter Verwandter, der Ruth bzw. der Naomi, Ruth ist ja nur angeheiratete Schwiegertochter, ein Verwandter der Naomi, die als Witwe zurückkommt in ihr Mutterland und ihre Schwiegertochter mitbringt, die auch Witwe ist und niemanden hat, keinen Mann, keine Familie, keinen Versorger, die sozusagen auf der Straße lebt und aus dem Papierkorb sich ernährt. Und Boas heiratet die Ruth und verschafft ihr damit Heimat, Frieden, sagt der Text, und sie wird zur Stammmutter Davids und damit zur Vorfahrin von Jesus. Fantastische Geschichte. Boas ist ein Retter. Das Wort Richter hat, wie wir schon an 2 Stellen jetzt sehen, den ganz starken Klang nach Rettung. Richten gleich retten. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Die Stunde der Rettung ist da. Das würde ich verstehen. Das könnte ich verstehen. Wenn das ewige Evangelium vom Gericht bedeutet, die Stunde der Rettung ist da. Das würde ich verstehen. Aber ich will da nicht voreilig zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Wo gibt es denn den Goel sonst noch im Alten Testament? Das ist jetzt eine wirklich schwierige Frage. Aber hier sind ja auch gebildete Leute hier. Biblisch gebildete Leute. Wo gibt es den Goel im Alten Testament noch außer dem Boas? Mindestens 2. Bitte. Ja! Ihr seht, in der Gemeinde ist alles vorhanden. Man muss nur wissen, wer wo was, welche Gabe hat und welches Wissen hat. Wenn man das zusammenträgt, die Gruppe ist immer mehr als die Summe der Einzelnen. Hiob, kannst du uns auch sagen, welches Kapitel und welcher Vers, lieber Jörg? Gut, eine ehrliche Antwort. Hier kommt die Antwort.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Kapitel
19,
Vers 25. Also bitteschön, schlagt es mit mir auf, das muss man sich anschauen. Das ist einfach zu schön. Hiob kommt vor dem Psalmen, Hiob 19, Vers 25. Im nächsten Vierteljahr studieren wir ein ganzes Vierteljahr lang das Buch Hiob. Das ist eine Herausforderung, weil da nicht alles schön ist in diesem Buch. Da geht es richtig zur Sache und auch kontrovers. Aber ich wünsche euch da viel Segen beim Bibelgespräch. Wir hatten ein wunderbares Bibelgespräch vorhin. Es ist schön, wenn man die Bibel aufschlägt, die Bibel für sich selber reden lässt und sie auf das eigene Leben bezieht. Ich hoffe, das wird uns auch beim Hiob gelingen. Und ich verspreche euch, der Vers 19, Kapitel 19, Vers 25 kommt mindestens einmal vor, vielleicht sogar zweimal. Hiob, bei aller Verzweiflung, bei aller Kritik, die er an Gott hat, Gott, du hast mich ausgerissen wie ein Baum, du lässt mich hier kaputt gehen. Hiob klagt Gott heftig an. Aber eines weiß Hiob. Ich weiß, dass mein Goel lebt. Wir könnten auch sagen, ich weiß, dass mein Richter lebt. Ich habe in meiner Lutherbibel eine Erklärung bei Vers 25. Mein Erlöser, das heißt hier, Gott als Anwalt, der sich zu meiner Verteidigung erhebt. Aha. Das ist ein Richter. Ein Richter, der als Anwalt sich zu meiner Verteidigung erhebt. Und darum kann Hiob sagen, Gott, du bist mein Richter. Du willst mich ja gar nicht vernichten. Du willst mich ja retten. Du bist ja mein Anwalt, du bist mein Fürsprecher. Du bist mein Beistand. Übrigens das, was der Heilige Geist im Johannesevangelium ist, der Paraklet. Der Beistand, der Rechtsbeistand. Gott übernimmt für uns die Rolle des Rechtsanwalts. Er ist für uns, nicht gegen uns. Das ist gute Nachricht, nicht wahr? Das muss die ganze Welt hören, oder? Ein ewiges Evangelium zu verkündigen allen, die auf Erden wohnen. Gott ist dein Anwalt, nicht dein Vernichter. Er ist dein Retter. Gute Nachricht, nicht wahr? Gute Nachricht. So, jetzt fokussieren wir das mal auf zwei Texte in dem Psalmen. Wir sind ja schon bei Hiob, ein paar Seiten weiter. Wenn ihr euch mal die Mühe macht oder die Freude erleben wollt, ich habe es mal gemacht, alle 150 Psalme durchzulesen und jedem Psalm zu zählen, in dem von Gott als Richter die Rede ist. Was schätzt ihr, wie viel von den 150 Psalmen von Gott als Richter reden? Mach so eine Schätzung. Wer so fragt, der hat schon Erwartungen. Du wagst es. Ich habe gewusst, du übertreibst dann wieder mal maßlos. Es sind nur 30, aber ich finde, das ist eine ganze Menge, weil die Psalmen sind ja das Liederbuch Israel. Ihr könnt ja mal im Glauben, Hoffen, Singen mal zählen, wie viele Lieder von Gott als Richter reden. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht sind es ja 5, vielleicht sind es auch 30. Aber das sind ja immerhin 600 Lieder. Also müssten im Verhältnis, müssen das dann 120 sein. Muss ich doch mal machen mit der Konkordanz. Mal gucken, wie oft das Wort Richten vorkommt. Eigentlich hätte ich mit euch gern ein Lied gesungen, das ihr vielleicht kennt. Ach, lieber Herr, eil zum Gericht, lass sehen dein gnädig Angesicht. Da, 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 ram, pam, 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 pa, da, da, da. Ist ein Adventslied. Kennt ihr das? Melodie irgendwie bekannt? Ach, lieber Herr, eil zum Gericht. Das Lied fängt an mit, ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn. Gott kommt zum Gericht, Halleluja, der Richter kommt. Ich freue mich ja so über das jüngste Gericht. Ja, aber nur, wenn Christus mein Anwalt ist. Nur dann. Also, Psalm 7. Von den 30 Psalmen habe ich 2 ausgewählt und da auch nur ein paar Verse und möchte euch zeigen, wie das Alte Testament von Gott als Richter redet. Und wenn ihr mal Gelegenheit habt, mit einem anderen Menschen über Gott als Richter zu sprechen, dann würde ich euch diese beiden Psalmen empfehlen. Psalm 7, Vers 7 bis 10. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde, wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. So werden die Völker sich um dich sammeln, du aber throne über ihnen in der Höhe. Der Herr ist Richter über die Völker. Schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Lass der gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten lass bestehen, denn du, gerechter Gott, prüfst Herzen und Nieren. Dieser Kernsatz, Vers 9, der Herr ist Richter, schaffe mir Recht. Das ist Kern biblischer Gerichtstheologie. Gott als Richter ist der, der mir zum Recht verhilft. Das ist gute Nachricht. Das gleiche in Psalm 9, ab Vers 8. Der Herr aber bleibt ewiglich, er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit, da habt ihr das Wort Gerechtigkeit, und die Völker regieren, wie es recht ist. Und nun hört, wie Gott als Richter beschrieben wird. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich alle, die deinen Namen kennen, denn du verlässt nicht die, die dich Herr suchen. Lobe den Herrn, der zu Zion wohnt, verkündigt sein Tun. Denn Gott, der nach Blutschuld fragt, gedenkt den Elenden und vergisst nicht ihr Schreien. Herr, sei mir gnädig, sieh an mein Elend unter meinen Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes, dass ich erzähle deinen Ruhm in den Toren der Tochter Zion, fröhlich sei über deine Hilfe. Der Richter ist der Retter, der Helfer, der Beistand, der mich aus der Not befreit. Das ist Gott, der Richter. Die Gemeinde schweigt still. Ich weiß, ich bin in Mitteleuropa. Da lässt man seine Gefühle nicht raus. Wäre ich jetzt in einem anderen Land, dann würde jetzt die Gemeinde schon längst Amen rufen und sagen, das ist gute Nachricht. Das ist wieder mal eine Predigt, die wir hören wollen. Gott ist unser Retter. Amen.
Amen.
Das geht doch. Es geht doch. Fühlt euch frei. Ihr wisst, dass das die Prediger immer anfeuert. Dann gucken die nicht mehr auf die Uhr, dann predigen den halben Tag. Weil sie sagen, wenn das Volk das Evangelium aufsaugt, dann kann man nicht mittendrin abschalten und sagen, 30 Minuten rum, predige über alles, aber nicht über 30 Minuten. Dann kommt man gar nicht auf die Idee, weil man sagt, diese gute Nachricht, davon lebe ich doch. Gott, mein Richter. Ihr beginnt zu verstehen, warum das meine Lieblingspredigt ist, die gute Nachricht vom Gericht. Weil wenn ich über Gott rede, über seine Liebe, über seine Gerechtigkeit, über seine Hilfe, dann kommt mir das Bild vom Gericht gerade recht. Es ist das klassische Bild der Bibel, um Gottes Hilfe, Unterstützung zu beschreiben. Und das Paradoxe ist, dass wir das Wort Gericht so belastet haben mit negativen Vorstellungen, dass wir sagen, ja, der Herr ist Richter, aber eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben. Und dann sollen wir rausgehen und den Menschen vom Gericht erzählen. Gott ist Richter, freu dich. Ich nicht, aber du. Und dann vielleicht noch so. Nein, gut, lassen wir mal ja, das Alte Testament noch nicht ganz. Ich muss ja noch einen Text im Alten Testament mit euch lesen. Wisst ihr welchen? Also Offenbarung im Neuen Testament und im Alten? Natürlich Daniel. Wo denn in Daniel? Daniel 7, danke Livio, wir kommen der Sache. 22, also auf zu Daniel 7, 22. Das klappt ja hervorragend. Ich wusste in Ansbach, klappt das toll. Daniel 7, ich erspare den Zusammenhang, ich setze ihn voraus und wer es nicht kennt, der kann irgendjemand beim Mittagessen fragen. Dann kann jeder euch das erklären, was dahinter steckt. Da geht es nach Vers 10 um das Gericht. In Vers 10 heißt es, das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Okay? Da haben wir das Gericht. Und Adventisten verknüpfen Daniel 7 mit Offenbarung 14 und erklären Offenbarung 14, Vers 7, die Stunde seines Gerichts ist gekommen, mit Daniel 7, Vers 10, hier ist das Gericht. Und dann Vers 22 in der Erklärung, erster Teil des Kapitels Vision, zweiter Teil Erklärung, in Vers 22 heißt es, bis der kam, der uralt war, jetzt ist Gott kein Tatterkreis, sondern Gott ist der Ewige und darum uralt, das ist ein Zeichen von Weisheit und Ehre und Macht und Anerkennung. Bis der kam, der uralt war, und jetzt kommt eine interessante Formulierung, und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten. Was haben wir eben im Psalm gelesen? Schaffe mir Recht. Und hier steht, wenn Gott Gericht hält, und hier geht es um Jesus, dann schafft er Recht den Heiligen. Wir könnten genauer sagen, für die Heiligen. Denn im Hebräischen steht hier ein kleines Wörtchen, das sieht aus wie ein Spazierstock. So klein ist das Wörtchen und heißt L. Ein L mit einem Ö dran. L. Und das heißt für. Gott hält Gericht für die Heiligen. Hier steht nicht gegen die Heiligen. Hier steht nicht einmal über die Heiligen. Wenn wir über Daniel 7 reden, dann sagen wir immer, das ist das Gericht über die Heiligen. Das steht aber nicht da. Da steht nur da, es ist das Gericht für die Heiligen. Das heißt, der Ausgang des Gerichts ist schon sicher, bevor das Gericht tagt. Gott hält Gericht nicht, um festzustellen, ob wir gut genug sind fürs Reich Gottes. Soll ich den Satz nochmal sagen? Wenn ihn keiner sagen kann, ich habe es nicht gehört. Gott hält das Gericht im Himmel nicht, um festzustellen, ob wir gut genug sind, sondern Gott hält das Gericht im Himmel, um dem ganzen Universum zu sagen, das sind meine Kinder, für die bin ich der Goel, der Retter, der Richter. Und die Heiligen sagen, ach lieber Herr, eil zum Gericht, lass sehen dein gnädig Angesicht. Gericht und Gnade sind nicht Gegensätze, wie bei uns. In der Schrift ist Gericht der Ort, wo Gott seine Gnade ausschüttet. Das tut gut für einen lebenslangen Adventisten wie mich. Das tut gut, von Gott so als Richter zu reden. Und für junge Adventisten, also noch nicht lange im Glauben stehend, ist das auch keine schlechte Nachricht, oder? Nein. Gut, lassen wir mal das Alte Testament und gehen noch kurz. Darf ich noch? Ich hoffe, ich darf noch. Ja. Ja, also mit Leuten wie dir kann ich noch eine Stunde reden. Gut, also gehen wir in die Offenbarung zu Kapitel 14. Da waren wir ja gewesen. Das ist ja der Predigttext, den ich eigentlich nur erklären wollte, indem ich die ganze Bibel mit einbeziehe. Wie gesagt, heute Nachmittag schauen wir uns das im Kontext von Kapitel 12 bis 14 nochmal näher an. Aber jetzt einfach nochmal den Text lesen. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen allen Erdbewohnern. Und er sprach, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts, seiner Rettung, seiner Befreiung ist da. Wenn ihr leben wollt, dann betet Gott an, denn er ist der Retter aller derer, die sich an ihn halten. Ja, und natürlich, wer sich nicht an ihn hält, der erlebt Gott als Richter in einer anderen Weise. Das ist auch wahr, das ist die Rückseite der Vorderseite. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Befreiung ist, ist auch Untergang. Wo jemand gerechtfertigt wird, muss auch jemand verurteilt werden. Die Übeltäter können ja nicht ewig so weitermachen, oder? In Syrien oder wo auch immer. Das kann doch nicht ewig so weitergehen. Nein, das wird auch nicht. Dafür ist die Offenbarung geschrieben. In Kapitel 15, das werden wir heute Nachmittag nicht mehr lesen, Vers 3 und 4, vor allem für die, die sich was aufschreiben, Offenbarung 14, 3 und 4. Die Erlösten am gläsernen Meer, sie sangen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und wie geht das? Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn, jetzt kommt's, deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gottes gerechtes Gericht ist der Anlass, warum wir Gott als Schöpfer und Herrn anbeten. Schon in Kapitel 6, wir haben das gestern Abend uns in Erinnerung gerufen, beim fünften Siegel. Die Märtyrer, die wie Blut, vertrocknetes Blut am Altar, das Blut klebt und zu Gott rufen, Herr, wie lange? Ihnen wird gesagt, noch eine kleine Zeit und dann wird Gott Gericht halten. Offenbarung 6, 9 und 10. In Offenbarung 19, auch das lesen wir heute Nachmittag nicht, aber ich weise euch darauf hin. In Offenbarung 19 haben wir wieder ein Jubellied, Vers 1. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott. Denn, Vers 2, Wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Gott ist gerecht, wenn er Gericht hält. Oder Vers 9 und 10. Übrigens, jetzt kommt die schönste Seite des Gerichtes Gottes. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das ist das Gericht Gottes, ihr Lieben. Hier ist der Goel, der Befreier. Hier feiert Ruth Hochzeit mit Boas. Hier feiert die Gemeinde Hochzeit mit Jesus. Das ist das Gericht. Ich freue mich drauf. Noch jemand? Ja, also darauf kann man sich doch nur freuen. Ich freue mich auf das Gericht. Gute Nachricht, ewiges Evangelium. Die Stunde seines Gerichts ist da. Jetzt kommt die Befreiung. Ach, wir könnten noch viel darüber sagen. Ich habe noch zwei letzte Bibeltexte für euch, nicht aus der Offenbarung, und dann höre ich ja auch schon auf. Aber die Predigt, die Überschrift könnt ihr euch ja merken. Höchste Zeit für das Gericht. Es ist höchste Zeit für das Gericht. Also, zwei Texte noch. Wunderschöne Texte, ich sage euch. Wie der Nachtisch. Mal sehen, was es gibt. 1. Johannes 4. 1. Johannes 4. Vers 15 bis 19. Ich wünschte mir so sehr, und ich sage das mit, ich denke mit gutem Grund, wünschte mir so sehr, dass alle siebenen Tagsadventisten auf der Welt diese Verse auswendig könnten und von diesem Vers leben und unsere Verkündigung als Prediger und unsere Bücher als Theologen und alles, was wir über Gott, den Richter, sagen, von diesen Versen durchtränkt wäre. Sie lauten, 1. Johannes 4, 15, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Kleine Pause. Ich habe meine Predigt gehalten über die Liebe Gottes. Lange her. Weiß nicht mehr wo und weiß nicht mehr wann. Aber ich weiß noch, dass nach der Predigt jemand zu mir kam und sagt, war ja eine ganz schöne Predigt. Dann höre ich schon das Aber. Wo war das Gesetz? Wo war das Gericht? Habe ich was falsch gemacht? Ich predige über die Liebe Gottes. Ich hätte wohl über das Gericht predigen sollen. Jetzt zeige ich euch, was die Predigt über die Liebe Gottes beinhaltet. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. So ist das. Wir haben Zuversicht am Tag des Gerichts. Warum? Wer zu Jesus gehört, der weiß, Jesus ist mein Anwalt. Und wenn ich Jesus als Anwalt habe, genauso wie den Heiligen Geist als meinen Beistand, dann brauche ich mich nicht zu fürchten. Und darum sagt Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe. Denn die Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht rechnet mit Strafe. Hand aufs Herz. Ich möchte keine Hände sehen. Deswegen sage ich Hand aufs Herz. Fürchtest du dich vor Gott? Ich möchte nichts hören. Nein, bitte nicht. Fürchtest du dich vor Gott? Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt vor Gottes Gericht stehen, du würdest jetzt sterben und im nächsten Moment wachst du auf, am Tag des Herrn, bei der Wiederkunft, am die Zwischenzeit merken wir ja nicht, da pennen wir, da schlafen wir. Du wachst auf und stehst vor Jesus. Würdest du erschrecken? Ha, hätte ich doch noch. Oder würdest du wie ein Kürbis leuchten und sagen, endlich, auf diesen Moment habe ich gewartet. Hier entscheidet sich das. Furcht ist nicht in der Liebe. Traurig zu sagen, dass wir als Adventisten nicht selten nicht nur Ehrfurcht vor Gott gepredigt haben, das tut schon gut, sondern Furcht vor Gott. Und dass viele Adventisten nicht nur im 19. Jahrhundert und nicht nur im 20. Jahrhundert bis heute sich vor Gott fürchten, weil man ihnen die Botschaft des Richters nahe gebracht hat als eine Botschaft zum Fürchten und nicht zum Freuen. Ich weiß natürlich, dass der moralische Zeigefinger sehr wirkungsvoll ist. Eltern praktizieren das ja, ich habe es auch praktiziert. Ne? Kind, du hast alle Freiheiten, aber... Ja, ich weiß, dass ein starker, kalter Wind, also ein kalter, heftiger Wind, einen Menschen dazu veranlasst, seinen Mantel noch enger um sich zu schlingen. Aber wir wissen alle, dass ein heißer Spätsommertag mit 30 plus Grad, wie wir so gerade die letzten Tage erlebt haben, jeden veranlasst, den Mantel auszuziehen. Außer unsere Geschwister in Afrika, die predigen auch dort bei der Hitze im schwarzen Anzug und Krawatte, wo wir also gerade noch das Hemd aushalten, aber das ist kulturbedingt. Das haben die von uns gelernt. Also, was ich sagen wollte, die Liebe ist wie die Wärme, die mich von Furcht befreit. Drohungen, Warnungen können erschrecken, aber irgendwann lässt der Schrecken nach und dann machen wir doch, was wir wollen. Schaut doch einfach die Gemeinden an. Schaut euch Eltern und Kinder an. Ja? Bis 15 sind sie noch brav und dann, wenn sie losgelassen sind, dann machen sie ihr eigenes Ding. Warum? Weil sie jetzt plötzlich auf eigenen Füßen stehen und sagen mal, alles abschütteln, was sie da an Last mitgekriegt haben und dann vielleicht ganz vorne anfangen, ihr Leben zu sortieren und Gott sei Dank ein guter Teil von ihnen dann hinterher erkennt, ich will diesen Weg ganz persönlich gehen. Es ist manchmal ein Umweg und manchen würde man den Umweg gerne ersparen, aber ihr lieben Eltern, vergesst nicht die Umwege, die wir gegangen sind. Okay. Furcht ist nicht in der Liebe, die Liebe treibt die Furcht aus. Wer Gott lieb gewinnt als seinen Richter, wird nichts lieber tun, als mit und für diesen Richter zu leben. Jetzt kommt das letzte Beispiel, und das letzte Beispiel ist eine Geschichte. Das ist keine Geschichte für Kinder, das ist eine Geschichte für Witwen. Darf ich mal fragen, gibt es hier Witwen? Bestimmt. Darf ich mal sehen? Ja? Fühlt euch frei, wir fragen nicht oft nach den Witwen, aber ich sehe jetzt 2, 3 Hände. Die Geschichte ist vor allem für euch, die anderen auch. Ihr kennt sie wahrscheinlich, Lukas 18. Das ist die Geschichte von einer Witwe, die jeden Tag zum Richter rennt, weil sie ihr Kohlengeld haben will. Nee, gibt's nicht mehr Kohlengeld. Aber es gab mal Kohlengeld. Habt ihr es gekriegt? Seid ihr hin und habt gesagt, ich will mein Kohlengeld? Oder habt ihr gesagt, ich bin guter Christ, guter Adventist, ich stelle keine Forderungen, ich hungere lieber, aber ich werde nie mein Recht in Anspruch nehmen? Solche bescheidenen Menschen gibt es auch, vor allem unter Christen, die sagen, schön demütig sein, schön leiden. Aber hier ist eine Witwe, die auf ihr Recht pocht. Sind das angenehme Menschen, die auf ihr Recht pochen? Also stell dir vor, du wärst der Richter in dieser Stadt. Du bist beschäftigt, bist gerade dabei, deinen den Bürgermeister zu betrügen, ihm sein Grundstück abzuluxen. Du hast die Augen und Ohren voll. Jetzt wollte mir ein Name einfallen. Bloß nicht, wir sind nicht in der Weltpolitik. Also, du bist der ungerechte Richter. Da kommt diese alte Frau mit ihrem Krückstock, mit ihrem Regenschirm und die rennt dir immer die Bude ein und sagt, Herr Richter, ich will aber endlich mein Recht. Von der kannst du kein Geld erwarten, an der verdienst du nichts, die kostet dich nur Zeit und du schickst sie immer wieder weg. Aber heute fuchtelt die mit ihrem Regenschirm so vor deiner Nase rum, dass du Angst hast, die sticht dir das Auge aus und dann unterschreibst du das Ding und sagst, hau ab, altes Weib, lass mich in Ruhe. Und die Frau geht nach Hause und sagt, ich habe mein Recht bekommen. Und Jesus erzählt so eine Geschichte, um zu sagen, nein, nicht um zu sagen, so ist Gott, sondern um zu sagen, wenn schon ein menschlicher Richter, der kein Interesse hat an Gerechtigkeit, nur sein eigenes Interesse hat, wenn der schon dieser bittenden Witwe zu ihrem Recht verhilft, jetzt kommt der Schlüsselwort, wie viel mehr wird Gott, der gerechte Richter, denen zum Recht verhelfen, die ihn darum bitten? Und die Gemeinde sagt, natürlich wird er das. So, Lukas 18, Vers 7. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Daniel sagt, Recht schaffen seinen Heiligen. Die Offenbarung sagt, denen, die auf Gottes Seite stehen, sich Gott nähern, Gott fürchten, seine Gebote halten, Jesus lieb haben, Sollte Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen. In Kürze. Naja, also ehrlich gesagt, das habe ich mir schon anders vorgestellt mit der Kürze. Ich finde 2000 Jahre ziemlich unkurz. Ich weiß, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, aber das tröstet mich ja wenig. Und da kann man als Adventist schon ein bisschen resignieren und sagen, soll ich noch um die Wiederkunft Jesu bitten? Der hört ja doch nicht auf mich. Soll ich lieber mein Leben leben? Hatten wir doch im Bibelgespräch, ne? Dieser Knecht, der sagt, mein Herr, das dauert. Der Nachsatz, ihr Lieben, der Nachsatz. Wenn der Menschensohn kommen wird in Vers 8, meinst du, er wird Glauben finden? Ja, ich weiß. Ich glaube, ich habe Predigten gehört, da hat der Prediger das geschafft, diesen Nachsatz umzudrehen auf die Welt. Ne? Wir sind die Auserwählten und meinst du, dass da draußen in der Welt noch einer glaubt? Nö, wir sind die einzigen Übrigen. Wir sind eh die Übrigen. Ne? Nein, nein. Dieser Nachsatz ist für die Jünger. Der ist für uns. Meinst du, dass wenn der Herr eines Tages tatsächlich kommt, in der Adventgemeinde es noch jemand gibt, der den Glauben hat, zu sagen, Herr, komme bald? Meinst du? Ja, ich meine, es wird sie geben. Aber nicht jeden. Auch nicht jeder von uns. Manche von uns haben einfach ein Stück resigniert. Und haben gesagt, okay, wenn das Gericht noch dauert, soll es mir recht sein. Je länger es dauert, desto besser. Ne? Dann habe ich noch ein bisschen Luft für mein Leben. Hm? Nein. Wenn Gott mein Richter ist, mein Retter ist, mein Erlöser ist, dann wünsche ich mir das Gericht lieber heute als morgen. Ach, lieber Herr, eil zum Gericht, lass sehen dein gnädig Angesicht. Das ist Adventbotschaft. Und die Gemeinde, die diese Botschaft glaubt und bezeugt und wie ihr im Chor gesungen habt, dem Menschen als Boten Gottes sagt, das Gericht kommt, freu dich drauf, stell dich auf Gottes Seite und du hast nichts zu befürchten. Und wenn das Feuer kommt mit Sturmesmacht, dann gehst du dorthin, wo das Feuer schon gewesen ist, auf die verbrannte Erde, dort wo Jesus ist. Und das Feuer des jüngsten Gerichts wird dir kein Haar krümmen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.